Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Also es gibt ein Manuskript, ein Partiturmanuskript, das liegt in Berlin. Da gibt es keine Hinweise darauf, dass das auch für die Aufführung verwendet worden ist. Es gibt keine Eintragungen drin. Aber das ist ein schönes Manuskript, wie so oft in diesen Fällen. Es ist sehr sauber geschrieben, man kann es gut lesen. Und das haben wir zur Grundlage genommen, dass ein italienischer Musikwissenschaftler am Ende eine praktische Edition gemacht hat. Er hat es umgeschrieben, hat die Orchesterstimmen rausgezogen und das war unsere Grundlage, mit der wir gearbeitet haben. Es deutet alles darauf hin, dass es die erste Wiederaufführung nach 1765-66 ist. Es ist wohl noch zwei, dreimal so im Repertoire gelaufen an der Königlichen Oper und in Potsdam, das Stück, aber danach, wie 99,3% aller Barockopern in der Versenkung verschwunden wieder. Dass es jetzt hier zur Aufführung kommt, ist letztlich dem Zufall zu verdanken, dass der Heimatverein des Ortes Dobitschen bei Altenburg eine sehr, sehr aktive und rührige Vorsitzende hat, die seit langer Zeit darüber spricht, dass man Johann Friedrich Agricola, der da geboren ist, doch entsprechend würdigen soll. Das ist ja doch eine nicht ganz unwichtige Figur in der Musikgeschichte. Nach 1750 war eine Zeit lang mal so eine Art Hofkapellmeister in Berlin. Nach dem Tod von Karl-Heinrich Graun hat eine wichtige Schrift geschrieben über das Singen oder die Gesangspraxis seiner Zeit und ist ein Schüler von Johann Sebastian Bach in Leipzig gewesen. Also gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und das stete Graben dieser Vorsitzenden hat dazu geführt, dass es am Ende jetzt zu dieser Wiederentdeckung gekommen ist.
Hier am Theater Gera Altenburg, sozusagen in der Heimatregion, in der Geburtsregion dieses Komponisten. Er war ein Schüler Bachs. Er war dann nach ein paar anderen, vielleicht kurzen Zwischenstationen, eben am Hofe bei Friedrich dem Großen. Und dann diese italienische Oper. Das liegt natürlich daran, man hat damals nichts anderes gemacht als italienische Oper. Aber ich habe auch schon mit den beiden, mit Hauptdarstellern darüber gesprochen. Es ist trotzdem sehr gut als italienische Oper, obwohl dieser Mann nie in Italien war. Wahrscheinlich.
Ja, so ganz genau weiß man das nicht, ob er nicht doch in Italien war. Also er hat eben auch dieses Gesangstraktat auf der Grundlage einer italienischen Schrift tatsächlich gemacht. Also er hat es übersetzt und kommentiert. Das heißt, er muss wirklich gut Italienisch gekonnt haben, denn sonst macht man sich nicht an so einer Arbeit, muss man schon sagen. Aber wie soll man sagen, in der Welt der Oper außerhalb Frankreichs zumindest war ja Italien sozusagen im Erbgut der Komponisten. Es gab am Ende nicht viel anderes als das. Es gibt ein paar eigene Versuche in England, aber auch wieder in Reaktion eigentlich auf die italienische Oper, gerade unter Händel und Porpora. In Spanien gibt es eine eigene Form mit der Zarzuela, aber Oper im 18. Jahrhundert ist zumindest bis 1760, sagen wir mal, wirklich italienisch. Und wer sich mit Oper beschäftigt, der kommt automatisch mit der Sprache in Kontakt, kommt mit dem musikalischen Gestus in Kontakt und kann sich dem nicht entziehen. Und Berlin, muss man noch dazu sagen, war zusammen mit Dresden eines der Zentren der Pflege der italienischen Oper. Dresden hatte sich Hasse gekrallt zu einer Zeit, als Friedrich der Große das noch nicht tun konnte, weil er noch nicht an der Macht war. Das hätte er sonst sicherlich getan, denn in Berlin sind sehr, sehr viele Hasse-Opern aufgeführt worden auch. Und Johann Adolf Hasse war einfach einer der wichtigsten Vertreter dieser Art zu komponieren und dieser Form, die wir Opera Seria nennen, was am Ende aber eine Verkürzung einer ganzen Bandbreite von möglichen Libretto-Konzeptionen ist.
Ist das jetzt ein normales Opernrepertoire-Stück oder ist es ein Stück, was für einen bestimmten Anlass geschrieben wurde? Also es hat ja eigentlich alles, was eine große, man kann schon sagen, Grand Opera fasst. Aber es gibt ja auch ein Ballett, konnten Sie wahrscheinlich hier nicht machen.
Ja, das ist speziell mit dem Ballett, weil die Ballettmusiken nie von dem Komponisten der Oper komponiert worden sind. In Berlin gab es Leute, die extra dafür zuständig waren und nicht nur dort. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob die Musik erhalten ist, weil das sozusagen noch mehr Gebrauchsmusik war als die Oper als solche. Sind diese Tanzmusiken oft nur im Zitat erhalten, aber nicht in Noten sozusagen. Man weiß, dass da was war, aber man weiß nicht was. Und jetzt diese Oper ist sozusagen nie als Repertoirestück in Anführungszeichen gedacht gewesen. Schon zum Zeitpunkt der Libretto-Dichtung durch Metastasio war das klar, dass es eine Hochzeitsoper ist. Das ist nur einen bestimmten Festanlass gedacht gewesen, dieses Libretto ursprünglich für die Hochzeit von Maria Theresia mit ihrem Franz Stephan heißt er, glaube ich, von Lothringen, 1736. Und vielleicht ist auch deswegen das Libretto so reich und hat so eine große Bandbreite zwischen reiner Unterhaltung, wo man sich quasi auf die Schenkel klopft und das sehr lustig findet, was da auf der Bühne passiert, komme ich gleich noch ein bisschen näher dazu, und einer starken emotionalen Tiefe, die Behandlung von Fragen, die letzten Endes Paare als solche betreffen, aber natürlich besonders Herrscherpaare. Um die Geschichte ganz kurz zu umreißen, die Uraufführungsfassung ist von Antonio Caldara, dem Wiener Hofkapellmeister, komponiert worden. Der ist wahrscheinlich auch für uns heute noch eher eine Nummer und ein Name als Agricola. Aber eben, dieses Libretto hat sich irgendwie erhalten als tatsächlich Hochzeitsopernlibretto. Man machte ja gerne eine Oper zu einer Hochzeit, wenn das nötige Kleingeld dafür da war. Und wie soll ich sagen, es geht um ein Paar, liegt nahe angesichts des Anlasses. Und das Paar steht, wie so viele Herrscherpaare auch zu der Zeit, vor der Problematik, man hat sich wirklich herzlich gern. Der Mann muss aber im Zweifelsfall in den Krieg ziehen. Das ist genau die Situation mit Deidamia, der Königstochter von Skyros und Achill. Jetzt kommt da noch dazu, und da kommt dann das Augenzwinkern mit rein, dass Achill in Frauenkleidern eben da auf der Insel sitzt, was ihn aber nicht daran hindert, eben mit Deidamia eine Beziehung anzufangen. Und ich denke, eine Intention von Metastasio war sicherlich, dass das Publikum dieses Primaria-Paar auf der Bühne identifizieren sollte mit dem Herrscherpaar, was sich gerade verheiratete. Und die Anwesenden wussten im Zweifelsfall alle, dass, wenn Achill von der Insel geht, er nicht wiederkommen wird. Das ist eine Situation, die in der Zeit sicherlich, wenn nicht alltäglich, doch sehr üblich war, ne? Der Herrscher oder der Herrscherssohn in dem Fall zieht in den Krieg als zumindest Kommandant eines Teils eines Heeres und wie immer im Krieg läuft er Gefahr, sein Leben dabei zu verlieren. Deswegen denke ich, kommt da die Verbindung her zu der Hochzeitsoper, also zu der Idee, diesen Stoff zu einer Hochzeitsoper zu machen.
Sie haben angesprochen, es soll auch unterhalten und es gibt ja nicht nur komische Szenen, sondern wie in vielen Barockopern spielt er dieses Verwandeln oder etwas darstellen, was man eigentlich nicht ist, oder sich verstecken hinter einer Maske oder hinter einer Person, die man nicht ist, spielt ja eine große Rolle. Mhm. Nimmt das im Laufe dieser ja doch 150 Minuten Musik andere Formen an oder wird es weniger und kommt es dann eher zu einem moralischen, Anführungszeichen, geläuterten Schluss? Oder kann man sagen, dieser Aspekt der Unterhaltsamkeit ist die ganze Zeit da?
Also ich finde, die Unterhaltsamkeit zieht sich zumindest durch zwei Drittel der Oper. Das letzte Drittel ist dann sicherlich, dann ist dann irgendwie klar, Achill ist Achill, ist nicht mehr Pyrrha, wird auch als Achill wahrgenommen. Und dann steuert es notgedrungen auf Jetophine zu, dass Deidamia sagt, gut, du darfst in den Krieg ziehen, aber wir heiraten und du kommst wieder. Kleine Notfallkonstruktion, denn das wissen alle, dass das nicht der Fall sein wird. Wenn man so will, ist es im Vergleich zu einem anderen sehr verbreiteten Libretto-Typ auf den Kopf gestellt. Wenn man Rinaldo nimmt von Händel, wenn man Alcina nimmt von Händel, dann gibt es da Helden, die gar nicht Held sein wollen. Die ja, üben sich im Müßiggang, liegen irgendeiner Frau in den Armen und finden das ganz toll. Die Frau ist aber nicht die Frau, mit der sie eigentlich zusammen sind. Oft ist es dann genau die Frau, mit der sie zusammen sind, die sagen, hier, Junge, krieg dich ein und mach das, wofür du da bist, nämlich zieh in den Krieg und kämpfe. Und hier ist die Situation genau umgedreht. Achill findet eigentlich von der ersten Minute, von seinem ersten Auftritt an, es völligen Mist, dass er in diesen Frauenkleidern steckt. Und Deidamia sagt das zu Beginn auch relativ klar, sobald du einen Helm blitzen siehst oder eine Lanze, dann entflammst du und dann bist du jemand anders als Pyrrha, das Mädchen, aber natürlich bist du eigentlich sehr viel mehr der, der du eigentlich bist. Das heißt, hier braucht es eben niemand, der Achill dazu bringt, der zu werden, als der er eigentlich gedacht ist, sondern er spürt das sehr stark in sich. Durch diese Setzung, die sehr klar von Beginn an da ist, entstehen eben viele komische Szenen, weil Achill und Deidamia die Einzigen sind, die das erstmal so klar mitbekommen. Und Ulysse, also Odysseus und Deidamias Vater, Lycomede, der dann noch einen Prätendenten auf Deidamia anbringt, die drei, die finden Pyrrha Achill ganz toll, also die finden das Mädchen in Achill ganz toll und verlieben sich. Letztlich entsteht ein sehr unterhaltsamer Effekt dadurch, dass das Publikum weiß, das ist gar kein Mädchen, und die auf der Bühne wissen das aber nicht und verhalten sich so, als wäre es eins.
Weil sie ein wütendes und starkes Mädchen ist.
Oh, ganz bestimmt, ja. Der Prätendent Theagene wird erstmal von Deidamia abgewiesen, naturgemäß, wie das Publikum natürlich sofort versteht. will dann hinter der Damia, weil er die Situation nicht versteht und wird dann von Achill in Frauenkleidern, also von Pyrrha, aufgehalten. Wiederum mit Worten, die noch nicht mal ladylike sind und einem Mädchen sicherlich erst gar nicht zugestanden hätten in der Zeit. Der sagt im Prinzip, wenn du jetzt hier noch einen Schritt weiter gehst und noch einmal mit mir sprichst, kriegst du eins auf die Mütze. Und das findet ja Jane aber ganz toll. Der sagt, diese Quella dire min amore, dieses Brennen macht mich verliebt. Und der verfällt im Prinzip ja diesem Kunstmädchen, wenn man so will, was sicherlich eine der wirklich lustigeren Verwicklungen ist.
Wie ist das musikalisch? Also wenn so viel mit Rollen oder mit Identitäten gespielt wird, die da nicht vorhanden sind oder man gibt immer etwas vor, was man gar nicht ist. Das ist ja mal eine doppelte Ebene. Das klingt ja musikalisch auch kompliziert. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Denn es sind ja zwar kunstvolle, aber doch psychologisch, aber auch musikalisch machbare Arien dann.
Ja, also wo Sie es jetzt sagen, denke ich nochmal, da ist die Oper vielleicht wirklich noch sehr barock. Also es ist schon sehr psychologische Musik und finde ich, geht auch über das reine Darstellen des Affekts oder der Emotionen, die in der Arie gezeigt wird, geht es hinaus. Aber es gibt nicht innerhalb eines Stücks eine Doppelbödigkeit, dass der Sänger oder die Sängerin eine Sache behauptet und das Orchester erzählt aber eigentlich was anderes. Also vor allem bei Achill nicht. Wenn der sauer ist, dann ist er sauer und dann klingt es auch danach, dass er sauer ist. Und die einzige Arie, in der tatsächlich als Mädchen auftritt mit einer Lyra und was dazu singt, die klingt dann auch nach Liedchen auf der Lyra. Ich finde, dass die Begleitfiguren, die sie selber dazu zu spielen hat, also die Agricola ihr quasi in die Finger komponiert und die jetzt in unserem Fall vom Cembalo gespielt werden, die Begleitfiguren sind eigentlich ein bisschen zu schnell dafür, dass es jetzt ein süßes kleines Mädchenlied sein soll. Also das sind 32stel, das klingt einfach so ein bisschen zu viel Druck hinter. Das ist vielleicht ein psychologischer Moment, der eine Doppelbödigkeit zeigt. Aber ansonsten ist das noch sehr in der alten Ästhetik gedacht, wenn man so will.
Es ist ja sehr viel Text in den Accompagnati-Szenen, also vieles wird quasi deklamiert und Arien gibt es gar nicht so viele, aber das sind dann ganz normale Da Capo-Arien.
Ja, nee, es gibt schon eine ganze Menge Arien, muss man sagen. Es gibt weniger Arien als jetzt bei einer vergleichbaren Händel-Oper oder bei einer Oper von Porpora oder so. Es gibt nicht mehr diese Abstufung, das Primaria-Part zwischen 6 und 8 große musikalische Nummern, die Sekundaria haben zwischen 3 und 5 und die kleinen Rollen maximal 2 größere musikalische Nummern. Das ist alles ein bisschen nivelliert. Die großen Rollen haben 3 bis 4 Arien plus dann eine Anzahl Accompagnati und die kleineren Rollen 2 bis 3 Arien im Prinzip. Die Anzahl der Accompagnati ist aber tatsächlich speziell bei dieser Oper. Es gibt insgesamt 11, eins haben wir gestrichen. Also wir haben immer noch 10, zum Teil wirklich sehr, sehr umfangreiche Accompagnati, in denen es auch richtig abgeht. Da werden die wirklich wichtigen Sachen verhandelt. Also der Moment, wo Achill von Odysseus entdeckt wird zum Beispiel, das ist ein Accompagnato. Die ganzen Szenen, wo der Damia erfährt davon, dass Achill sie verlassen will, wo sie versucht, ihn daran zu hindern, zu gehen und wo sie dann akzeptiert, dass er jetzt gegangen ist, das ist auch jeweils ein Accompagnato. Und die sind sehr gut, sehr farbenreich komponiert und sehr, sehr sprechend.
Bevor wir noch über die anderen musikalischen Aspekte, also Chor und Instrumentalszenen sprechen oder Instrumentalbegleitung, die Form der Arien, gibt es irgendetwas, was Agricola-spezifisch ist oder was schon in Richtung Berliner Liederschule geht oder irgendwie, oder wo man merkt auch seine Leipziger Prägung, oder ist alles sehr im Hasse-Stil?
Nee, also ich finde schon, dass man hört, wo er sozusagen musikalisch dann groß geworden ist, nämlich in Berlin. Das klingt einfach nach Berliner Schule. So, es gibt viele Stellen, die man jetzt, wenn es von Carl-Philipp Emanuel Bach wäre, als empfindsam irgendwie bezeichnen würde, die Anzahl von kleinen Vorhalten, kleinen Trillerchen, Ketten von Tönen, die mit Vorhalten verbunden werden, die ist relativ hoch. Das wären jetzt alles Merkmale, finde ich, für diesen Stil.
Ist es mit der Virtuosität?
Ich finde, formal gibt es jetzt keine Neuerung in dem Sinne, die ich jetzt Agricola zuschreiben würde. Der schreibt sich eigentlich ein in das, was in seiner Zeit üblich ist. Er schreibt eben auch noch Secco-Rezitative und nicht nur Accompagnati, wie das sein Kollege Gluck in der Zeit schon macht, der die Secco-Rezitative ja verbannt. Die Arien sind von wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt 3 Stücke, die anders sind. Formal sind aber alles da Capo-Arien ansonsten. Das heißt, es gibt einen ersten Teil, der wird am Ende nach einem zweiten Teil nochmal wiederholt. Und da ist er auch Kind seiner Zeit, weil die Wiederholung dieses ersten Teils in der Hälfte der Fälle nicht komplett passiert. Und da kommen wir jetzt auf unsere Fassung ein Stück weit. Ich habe mich entschieden, das tatsächlich in jeder Arie so zu machen, dass das, was wir A-Teil nennen, der erste Teil, in keiner Arie nochmal komplett kommt. Das ist unter anderem der Vorstellungsökonomie natürlich geschuldet, die eine bestimmte Länge dann nicht überschreiten darf. Und ich bin kein Freund davon, ja, nur einen A-Teil zu machen oder nur ersten, zweiten Teil zu spielen und die Wiederholung des ersten Teils wegzulassen. Aber so bekommt man ganz sinnvolle Kürzungen hin, ohne dass man zu stark in die Substanz eingreift und auch formal sich nicht wegbewegt von dem, wie es eigentlich gedacht war.
Der Chor hat auch eine relativ wichtige Rolle, aber das ist nicht ungewöhnlich. Dieser Schlusschor zum Beispiel.
Ja, also bei dem Schlusschor ist es tatsächlich interessant, dass das vom Chor gesungen ist und nicht vom Ensemble. Und der schlägt im Prinzip den Bogen zum Prolog, den wir auch aus vorstellungsökonomischen Gründen gestrichen haben. Der Prolog ist hinzugefügt, auch im Libretto. Der ist nicht von Metastasio, der geht darauf ein, dass man hier im neuen Athen, also in Berlin, eine große Hochzeit feiert und erzählt mal kurz die Geschichte von Achill und Deidamia und stimmt die Leute sozusagen auf das Fest ein, was sie eigentlich jetzt in den nächsten 3,5 bis 4 Stunden, wenn man es original gemacht hätte, ohne Kürzung, was man dann erlebt hätte. Und der Schlusschor sagt so: jetzt, ihr glücklichen Liebenden, Felici Amanti, jetzt seid ihr glücklich vereint und jetzt wird euer Leben schön. Da sind wir eigentlich noch nicht wirklich auf einer Kommentarebene. Das ist ein logischer Schluss sozusagen für so eine Huldigungsoper. Aber ja, der Chor hat eine größere Aufgabe, sagen wir mal. Es gibt 4 Auftritte, eine davon kombiniert mit 2 Chören, die sich ja nicht durch Zufall um die Stelle herum gruppieren, an der Achill entdeckt wird. Da geht es im Prinzip um die Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen Deidamia und Theagene, den sie heiraten soll. Und der zweite dieser beiden Chöre ist eine Kombination aus einer kleinen Arietta von Achill, die er als Pyrrha zur Lyra singt, zur Lyra. Und der erste ist einfach ein Freudenchor sozusagen in dieser Szene. Und die Oper wird von einem Chor eingeleitet. Das ist eigentlich mehr eine, wie soll ich sagen, das ist der Handlungshintergrund. Ne? Die sind eigentlich gerade dabei, ein bachisches Fest zu feiern. Und in dieses bachische Fest gibt es ein Trompetensignal, das die Ankunft von Odysseus auf der Insel ankündigt. Und dann geht's los.
Sie haben gesagt, ja, es gibt einen Prolog, der hinzugefügt wurde. Wie ist das? Was kann man sich vorstellen? Wussten die Menschen, kannten die den Stoff so gut, dass sie dann auch dieser italienischen Oper folgen konnten? Ich denke mal, Italienisch war auch am Hofe jetzt nicht die Umgangssprache. Wir wissen ja von Friedrich dem Großen, dass wenn, dann war es Französisch. Also sich ohne Programmheft und Obertitel und so diesen Stoff auszusetzen und folgen zu können, bedarf es ja doch einer gewissen Bildung. Und dann auch anschließend die Frage, es gibt ja auch ein deutsches Textbuch. Können Sie sich vorstellen, dass das auch auf Deutsch gemacht wurde oder dass man es auf Deutsch machen könnte, dass das wirken würde oder wäre das künstlich? Also gerade dieser Schlusschor klingt ein bisschen seltsam auf Deutsch.
Ja, das würde sicherlich insgesamt seltsam auf Deutsch klingen. Also künstlich ist es ja sowieso das Ganze, aber nein, also statt einem Projektor mit Übertiteln hatten die Leute damals eben das Textbuch in der Hand. Das gibt es auch noch eben in der originalen Übersetzung. Und ich denke schon, dass ein größerer Anteil von Besucherinnen und Besuchern Italienisch so weit verstand, dass er oder sie der Handlung hätte folgen können. Aber die Praxis war sicherlich, dass man halt mit dem Textbuch irgendwie da saß und das mitgelesen hat. Durch die Praxis, die ja jetzt 1765 schon über 20 Jahre besteht, dass man in Berlin italienische Oper macht, wird eigentlich alles, was irgendwie um den Hof herum existierte, so vertraut gewesen sein mit der Sprache erstmal, dass sie damit dabei sein konnten. Der Stoff ist nicht besonders abseitig. Das heißt, das kannten die Leute ungefähr auch. Aber es ist sicherlich nicht zufällig, dass man die ganze Geschichte nochmal im Prolog kurz umreißt sozusagen und auch in dem Textbuch vorangestellt im Prinzip nochmal ein Vorwort ist, wo auch nochmal wirklich eine große Erklärung dessen passiert, was da eigentlich los ist jetzt in der Geschichte, was passiert.
Gibt es irgendwelche Arien, die Leute dann auf der Straße gesungen haben? Wie es bei Händel ja doch durchaus passiert ist.
Ja, nee, das glaube ich nicht. Dazu war die Veranstaltung zu exklusiv. Also bei einer Fürstenhochzeit waren erstmal nicht die Leute dabei, die es vielleicht später auf der Straße gesungen hätten. Und wenn man die 3 Vorstellungen, die danach nochmal passiert sind mit dieser Oper, noch nimmt, das war auch zu wenig, um daraus jetzt Gassenhauer zu machen sozusagen. Potenzial gäbe es auf jeden Fall. Es gibt ein paar wirklich sehr, sehr schöne Nummern drin.
Zum Beispiel? Also wir hatten den Odysseus im Gespräch und er findet natürlich seine Arie im dritten Satz. Das ist auch das Einzige, was es ja schon auf Tonträger gibt mit Jochen Kowalski, diese Aufnahme, die natürlich heutigen Ansprüchen an historische Aufführungspraxis nicht so genügt, aber trotzdem, ja.
Eine sehr verdienstvolle Initiative Anfang der 80er Jahre war auf jeden Fall. Das ist ein ganz tolles Stück, diese dritte Arie von Odysseus im dritten Akt. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass die Ohrwurmpotenzial hat. Dazu ist da zu viel Energie drin. Und die letzte Arie von Deidamia ist ein extrem innerliches Stück. Das ist ein sehr berührender Moment auf jeden Fall. Die letzte Arie von Achill auch. Die hat von der Melodie her sicherlich Ohrwurmpotenzial. Eine ganz einfache Kantilene im Prinzip, ja, wo man so auch in der Musik hört, wie entwaffnet er im Prinzip vor seiner Geliebten sitzt und trotzdem sagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Und dann sind es zwei Arien eigentlich von einer wirklichen Sekundärfigur, also von zwei Sekundärfiguren eigentlich. Die Arie von Pallas Athene aus dem Prolog, die den glücklichen Tag besingt, die auch melodisch ganz wunderschön ist, und die Arie von Arkas, Arkade, dem Begleiter von Odysseus, in der Arkade im Prinzip seinen Herrn bewundert. Auch da ist melodisch einfach eine ganz tolle Erfindung irgendwie drin. Und ich sage deshalb, es ist von einer Sekundärfigur, weil das bei uns von einer Sängerin gesungen wird und die Figuren zusammengezogen worden sind.
Wie ist die Rolle des Orchesters? Also es gibt am Anfang die Sinfonia und einen Marsch und ansonsten, glaube ich, gibt es kaum Instrumentalpassagen oder... Wann tritt überhaupt das Orchester als solches auf, wenn es nicht begleitet?
Ja, es ist mehr die Frage, wie es begleitet. Ich finde, es hat schon eine sehr, sehr selbstständige Funktion. Es gibt genau diese drei Instrumentalstücke, die eigentlich alle drei in den Anfang eigentlich gehören. Es gibt die Sinfonia zu Beginn, dann einen Marsch, der lustigerweise in D-Moll ist und eigentlich gar nicht so nach Marsch klingt, wie man sich das vorstellen würde, wenn man Marcia liest als Titel. Und dann gibt es noch eine weitere Sinfonia im Dreiachteltakt, die eigentlich den Prolog beschließt im Original, die haben wir an den Beginn des zweiten Teils gesetzt, als ja quasi Ouvertüre des zweiten Teils nach der Pause. Und ansonsten finde ich das Orchester ähnlich eingesetzt, wie Hasse das macht. Es gibt immer eigentlich eine Stimme, die Gesangsstimme doppelt, meistens in derselben Lage. Und dann gibt es aber immer noch zwei bis drei Stimmen inklusive der Bassstimme, die ja irgendwie ihr eigenes Ding machen, kommentieren, eine eigene Kantilene drumherum bauen. Und das ist, finde ich, da, wo man, wenn man danach suchen will, vielleicht ein bisschen den Einfluss des Lehrers merkt von Johann Sebastian Bach. Das ist polyphon gedacht, wird zu viel gesagt, aber das sind sehr, sehr eigenständige und zum Teil sehr, sehr schön geführte Stimmen einfach, die für sich nochmal was Eigenes auch erzählen können. Und die Besetzung ist, wenn man jetzt von dem ausgeht, was obligat notiert ist, außer der kleinen Sinfonie am Ende des Prologs, immer zwei Hörner und ein Streichensemble. Und ich habe mir die Besetzung dieser Sinfonia genommen, um im Prinzip in manchen Arien noch Instrumente dazu zu tun. Die Sinfonia ist besetzt mit zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Fagotten, Hörnern und Streichern, und deswegen gibt es manche Arien, wo die Oboen noch mitspielen, manche andere, wo die Flöten noch mitspielen. Auch in den Accompagnati färben die manchmal noch ein bisschen den Klang. Und eben in den Accompagnati hat das Orchester wirklich eine sehr, sehr eigenständige Funktion. Also da haben wir da im Prinzip die Psychologie, die vorher in den Worten erklingt oder die danach in den Worten kommt. Und das ist sehr, sehr, wie sagt man, variiert, sehr, sehr abwechslungsreich gemacht.
Diese verschiedenen Welten, die man ja auch immer hat, so Klangwelten zwischen in diesem Fall Kampf und Militär, und es spielt ja doch eine gewisse Rolle. Wird das auch so, wie man es erwarten würde, gemacht? Und auch die bukolischen, bachantischen Szenen, Flötenklang, Hörnerklang und all das? Ich meine, da sind ja auch gewisse, ich will nicht sagen Klischees, aber es sind ja stilistische Elemente, die auch für eine Erkennbarkeit sorgen oder eine Klarheit.
Also vom Militärischen, ja, da sind die Trompeten, die zweimal tatsächlich nur auftreten für jeweils drei Takte, die aber eben ganz klar in so einer emblematischen Funktion sind. Hier geht es um Kampf und Militär und Krieg, und deswegen gibt es jetzt Trompeten. Wenn irgendwie eine Art Bukolik aufgerufen wird, gerade zu Beginn, passiert das eigentlich mehr durch die Musik als durch die Instrumentation. Also gibt jetzt kein Stück, wo zum Beispiel eine Bläserbander gesetzt wird gegen den Orchesterklang, gegen den Streicherklang sozusagen. Das ist dann mehr eine musikalische Geste, die das dann versucht irgendwie zu evozieren.
Und ganz zum Schluss, Sie haben das ja jetzt an einem normalen Theater mit normalen Musikerinnen und Musikern und ja, was das Ensemble angeht, muss man schon sagen, es ist der normale Opernchor, verkleinert natürlich, aber die Solistinnen und Solisten sind schon Spezialisten, weil es gar nicht so viele Counter am Theater gibt, aber ansonsten haben Sie auf die ganz normalen Mitwirkenden eines städtischen Theaters zurückgegriffen, aber trotzdem an einem historischen Klang gearbeitet.
Ja, im Prinzip bin ich ja dafür eingekauft worden. Ne? Unser Eins wächst ja so ein bisschen dann auf musikalisch mit dieser Musik. Man hat das anders im Körper, einfach als jetzt ein Kapellmeister das hätte, der vielleicht eher, ich will den Kollegen nicht Unrecht tun, aber eben vielleicht eher mit einer Brille von Mozart darauf schaut auf die Musik und das ist dann ein bisschen die Sache auf den Kopf gestellt, denn die Oper ist entstanden, als Mozart 9 Jahre alt war. Ja, ich meine, ich hatte die Chance, mit dem hiesigen Orchester zu arbeiten, die unwahrscheinlich vielseitig sind und sich ja geradezu in Lichtgeschwindigkeit eingestellt haben, auf diesen Stil, auf eine ganz andere Art zu spielen. Sie sind sehr, sehr diszipliniert, was den Vibrato-Gebrauch betrifft. Das haben wir 2-3 Mal angesprochen in den Proben und das sitzt einfach. Da gibt es eigentlich kein Vibrato an der falschen Stelle sozusagen. Der Opernchor hat eine große Arbeit geleistet, singt sehr flexibel eigentlich und sehr phrasiert, sehr bewusst und gut. Ja, begibt sich dynamisch in Gebiete, wo sie nicht immer zu Hause sind. Und das waren schon mal 2 große Glücksfälle. Ich habe die Proben gerade mit dem Orchester auch sehr genossen. Das war ganz konstruktive und offene Atmosphäre. Und dann ist der 3. große Glücksfall, dass das Theater und vor allem in Person von Kai Kunze, dem Intendanten, ja gesagt hat, wenn wir das schon machen, dann machen wir es richtig und dann geben wir einfach auch das Geld aus für Gäste und machen so wenig Kompromisse wie möglich. Und dadurch ist es dazu gekommen, dass wir hier eine Produktion haben mit gleich 3 Countertenören, wovon dann noch dazu, das muss man ja noch extra sagen, 2 Sopranisten sind. Ne? Also es ist jetzt nicht der normale Countertenor, der in einer tiefen Mezzosopranlage singt, sondern wir haben mit Angelo Giordano und Maximiliano Danta 2, die ja im Prinzip im hohen Mezzoregister unterwegs sind und sich da auch sehr wohlfühlen. Das klingt dann noch dazu sehr gut. Und damit haben wir die Möglichkeit bekommen, klanglich zumindest den Standards zu entsprechen, die seit einiger Zeit üblich sind, dass man jetzt Kastratenpartien, die es damals waren, eben mit Countertenören besetzt, in dem Wissen, dass das klanglich sicherlich was anderes ist als Kastrat, aber weiter kommen wir da einfach nicht.
Ja, die gibt es heute nicht mehr. Oder wahrscheinlich nicht mehr, man weiß es natürlich nicht. Es ist ja insgesamt eine sehr hohe Vokallage. Mhm. Es gibt ja keinen Kontrast quasi, selbst der Tenor ist ein richtiger Tenor und er wirkt dann schon fast wie ein Bariton oder fast wie ein Bass oder wie die seriöse Rolle. Und das Orchester muss auch nicht dann irgendein Fundament liefern, was eben die Stimmen, weil sie so weit oben unterwegs sind. Es ist ja doch eher ungewöhnlich oder für heutige Ohren zumindest.
Ja, das ist sicherlich was, womit man sich als Hörerin oder Hörer, der oder die dieses Repertoire nicht so gewöhnt ist, erstmal auseinandersetzen muss oder eben womit man klarkommen muss. Das hängt sicherlich mit der ästhetischen Idee zusammen, dass eine hohe Stimme in der Zeit eben auch für einen hohen sozialen Stand stand. Also die Anzahl der Prinzen, die im Sopran geschrieben sind, ist Legion. Und im Prinzip steht das genau in dieser Tradition. Noch dazu kommt eben, dass in der Zeit ein Hof, der sich Kastraten dann noch dazu in einer gewissen Anzahl leisten konnte, auch zeigte, dass er das Geld hat, um so zu tun. Jetzt sind in dieser Produktion 4 Kastraten ursprünglich gewesen, wenn ich es richtig sehe. Und eine Primadonna, die zu der Zeit schon recht alt war, aber offenbar immer noch sehr, sehr gut singen konnte, wenn man eben De Damias Partie sieht, die sehr, sehr, sehr virtuose Stellen hat. Also auch da haben wir eben diesen Repräsentationscharakter in der Oper mit drin. Es gibt diese Hochzeitsoper und es treten 4 Kastraten auf und alle denken sich, Mensch, der hat echt Kohle, der alte Fritz, dass er das hier auf die Bühne bringt.